Offenbarung Kapitel 14. Offenbarung Kapitel 14. Wir lesen heute mal das ganze Kapitel durch. Wir haben ja die letzten zwei Abende uns mit den ersten drei Versen im Schwerpunkt beschäftigt. Wir wollen heute Abend einfach mal das ganze Kapitel lesen. Wir wollen das ein bisschen aufteilen. Vielleicht gerade, es ist glaube ich am einfachsten, wenn aus dem Internet vorgelesen wird, dann hört es jeder gut. Und dass man sich schon mal so ein bisschen vielleicht Gedanken macht beim Lesen, so eine im Gedanken eine Einteilung mal dieses Kapitels vorzunehmen. Das hat nämlich eine ganz schöne Aufteilung. Ne? Gut, das darf gerne im Netz jemand starten und vielleicht ein paar Verse lesen und dann kann jemand anders im Internet einfach weiterlesen. Keine Freiwilligen heute. Offenbarung, Kapitel 14.
Okay, dann fangen wir an. Nach Menge. Nun hatte ich ein Gesicht. Ich sah nämlich das Lamm auf dem Berg Zion stehen und mit ihm 144.000, die seinen Namen und den Namen seines Vaters auf ihrer Stirn geschrieben trugen. Und ich hörte einen Schall aus dem Himmel, wie das Rauschen vieler Wasser und das Rollen eines starken Donners. Zugleich aber klang der Schall, den ich hörte, wie der von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielten. Sie sangen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier Lebewesen und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen, außer den 144.000, die von der Erde erkauft sind. Diese sind es, die sich mit Weibern nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich, rein. Diese sind es, die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch gehen mag. Diese sind aus der Menschheit als Erstlingsgabe für Gott und für das Lamm erkauft worden. Und in ihrem Mund ist keine Lüge gefunden worden. Sie sind ohne Fehl. Dann sah ich einen anderen Engel hoch oben, mitten am Himmel fliegen, der den Bewohnern der Erde und allen Völkerschaften und Stämmen, Sprachen und Völkern eine ewig gültige Heilsbotschaft zuverlässig zu verkündigen hatte.
Gut, darf gern jemand anders weiterlesen?
Vers 7. Mhm. Der sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet ihn an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Und ein anderer Engel folgte ihm, der sprach, gefallen, gefallen ist Babylon, die große Stadt, weil sie mit dem Blutwein ihrer Unzucht alle Völker getränkt hat. Und ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet, und das Mahlzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand annimmt, so wird auch er von dem Blutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns. Und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die das Tier und sein Bild anbeten, haben keine Ruhe Tag und Nacht. Und wer das Mahlzeichen seines Namens annimmt.
Gut. Gibt es noch jemand ab Vers 12?
Hier ist der Standhaft der Aussagen der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, die zu mir sprach, ich schreibe, glückselig sind die Toten, die im Herrn sterben von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihren Mühen, ihre Werke aber folgen ihnen nach. Und ich sah und siehe eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer, der glich einem Sohn des Menschen. Er hatte auf seinem Haupt eine goldene Krone und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Und ein weiterer Engel kam aus dem Tempel hervor und rief mit lauter Stimme dem zu, der auf der Wolke saß. Sende deine Sichel und ernte, denn die Stunde des Erntens ist für dich gekommen, weil die Ernte der Erde überreif geworden ist. Und der auf der Wolke saß, warf seine Sichel auf die Erde und die Erde wurde abgeerntet.
Dankeschön. Noch ab Vers 17.
Und ein anderer kam aus dem Tempelhimmel hervor. Und auch er hatte eine scharfe Sichel. Und ein anderer Engel, der Macht über das Feuer hatte, kam aus dem Altar hervor. Und er rief dem, der die scharfe Sichel hatte, mit lauter Stimme zu und sprach: Bitte deine scharfe Sichel und lies die Trauben des Weinstocks der Erde. Denn seine Beeren sind reif geworden. Und der Engel warf seine Sichel auf die Erde und las den Weinstock der Erde ab und warf die Trauben in die große Kälte des Grimmes Gottes. Und die Kälte wurde außerhalb der Stadt getreten. Und Blut ging aus der Kälte hervor bis an die Zügel der Pferde, es 1600 Stadien weit.
Super, vielen Dank. Wenn man das Kapitel 14 richtig verstehen wollen, ne? Dann ist es mal ganz wichtig, dass wir uns nochmal an eine ganz einfache Grundstruktur zurückerinnern. Wir haben ja an den ersten Abenden der Offenbarung, und ich habe das ja schon ein paar Mal wiederholt, so ein kleines Schema mal herausgearbeitet. Gell? Wir haben ja in der Offenbarung eine ganz klare Struktur. Gell? Wir haben das Kapitel 1, ich wiederhole das einfach nur nochmal, dass wir das kurz vor Augen haben. Dann haben wir die Kapitel 2 bis 3, und dann haben wir Kapitel 4 bis 22. Diese Abschnitte gehören immer zusammen. Ja? Wir haben gesehen, der Johannes bekommt ja am Anfang der Offenbarung eine Einteilung. Okay? Er soll aufschreiben, so heißt es in Kapitel 1, Vers 19, er soll aufschreiben, was er gesehen hat, was ist und was nach diesem geschehen wird. Und diese Einteilung, die der Herr Jesus selber vornimmt, die ist elementar, damit wir die Offenbarung überhaupt richtig verstehen können. Wenn wir die verlassen, dann haben wir schon das erste Problem. Und wenn wir dann hineinschauen, dann sehen wir ganz schnell, okay, das, was in Kapitel 1 steht, das ist das, was gewesen war, was er gesehen hat. Das ist vorbei. Nämlich diesen erhöhten Christus. Ich schreibe einfach mal hin, was war. Oder was er gesehen hat. Dann in Kapitel 2 bis 3, da geht es um die Gemeinde und da geht es um das, was ist. Das ist der zweite Teil. Und dann ist es ganz interessant, wenn wir das Kapitel 4 mal aufschlagen würden an dieser Stelle und dort mal den ersten Vers lesen, wie der beginnt. Das ist hochinteressant. Schlag mal jemand auf, bitte, und lies mal vor. Offenbarung Kapitel 4 ab Vers 1. Nur den ersten Vers.
Nach diesem schaute ich und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel. Weiter oder wolltest du
noch weiter? Nein, noch weiter. Mhm.
Und die erste Stimme, die glich einer Posaune, die ich gleich einer Posaune mit mir reden gehört hatte, sprach: Komm hier herauf und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss.
Okay. Das heißt, was sagt der Herr Jesus selbst dem Johannes, was ab Kapitel 4 los ist?
Zukunft.
Das ist Zukunft. Ne? Kapitel 4 beginnt schon mit der Aussage nach diesem. Das heißt, das, was davor gewesen ist an dieser Stelle,
vorbei.
Das ist vorbei. Und dann sagt der Herr Jesus, und das ist ganz interessant, diese Aussage kommt nur an dieser Stelle in Kapitel 1, Vers 19 und Kapitel 4, Vers 1 vor. Ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Das ist genau das Gleiche, was in Vers 19 steht. Das heißt, jetzt ist Zukunft. Was nach diesem geschehen muss. Was sagt das über die Zeit davor aus? Wenn der Herr Jesus hier an der Stelle sagt, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss, was muss dann mit all dem sein, was hier davor beschrieben ist?
Das muss alles eingetreten sein.
Jawohl, das muss eingetreten sein. Und was noch?
Das ist beendet.
Das ist beendet. Das heißt, in Kapitel 2 und 3 ist ein großes Thema, das durch das ganze Kapitel zieht, nämlich
die Sendschreiben
an wen? An die Gemeinden. Das heißt, was ist jetzt also beendet? Was muss beendet sein?
Die Gemeinde.
Die Gemeinde. Und jetzt passiert was ganz Sonderbares in der Offenbarung. Ne? Von Kapitel 3, also von Kapitel 4, Vers 1 bis ins Kapitel 22 wird nicht ein einziges Mal mehr im Text der Name Gemeinde erwähnt. Nein, im Griechischen, Ekklesia. Kommt nicht mehr vor. Erst ganz am Ende im 22. Kapitel wird wieder die Gemeinde erwähnt. Das ist interessant. Das heißt, bei all dem, was jetzt auf der Erde beschrieben wird, wird die Gemeinde, man muss sich das mal vorstellen, im Neuen Testament wird die Ekklesia, die Gemeinde, ab der Apostelgeschichte, die wird insgesamt, ich glaube, es gibt noch eine Stelle im Matthäus-Evangelium, 144 Mal erwähnt. Und dann findet sie ja, ich glaube, 18 Mal oder so kommt sie in den ersten drei Kapiteln der Offenbarung vor und dann auf einmal nicht mehr. Ist das ein Zufall? Das ist ein Hoffnungsschimmer, genau, Olga, richtig. Das ist ein Hoffnungsschimmer. Die Gemeinde ist da weg. Die Gemeinde spielt jetzt keine Rolle mehr. Trotzdem hat uns all das, was hier geschieht, etwas zu sagen. Das haben wir schon festgestellt an vielen Abenden. Gell? Aber das ist ganz elementar, dass wir diese Grundlinien der Offenbarung vor Augen haben. Und jetzt passiert was Interessantes. Und das ist wichtig, auch für das Kapitel 14. Jetzt passiert Folgendes. Ich male das mal auf. Wenn wir jetzt durch die folgenden Kapitel gehen, also die im Netz sehen jetzt wahrscheinlich nur meinen Bauch, aber der ist auch groß genug. Ne? Ich versuche mich ein bisschen runterzubeugen. Wenn wir jetzt durch die Kapitel hindurchgehen, dann erleben wir eine interessante Sache. Wir erleben jetzt nämlich dreimal was? Drei Reihen von?
Und ich sah.
Jawohl, da kommt ich sah, richtig. Aber was passiert jetzt? Es kommen drei Reihen ab Kapitel. Ab Kapitel 4, Vers 1 beginnt das dann in der Folge. Ne? Drei Reihen, die sich wiederholen. 3 mal 7, was? 3 mal 7 Gerichte. Wir haben 7 Siegel. Das erste Siegel, das zweite Siegel, das dritte Siegel, das vierte Siegel, das fünfte Siegel, oder? Das sechste Siegel und dann das siebte Siegel. Und aus dem siebten Siegel kommt was? Die Posaune. Erste Posaune, dann haben wir die zweite Posaune, wir haben die dritte Posaune, die vierte Posaune, die fünfte Posaune, die sechste Posaune, die siebte Posaune. Was kommt aus der siebten Posaune?
Zornesschale.
Jawohl, die Zornesschale. Jetzt haben wir die erste Zornesschale, die zweite Zornesschale, die dritte, die vierte, die fünfte, die sechste und die siebte. So, kommt da noch hin. Und jetzt passiert etwas Interessantes. Immer zwischen der sechsten und der siebten Einheit und zwischen der siebten und der nachfolgenden ersten Einheit finden wir einen Einschub. Das ist die ganze Offenbarung über so. Wir haben vor dem ersten Siegel einen Einschub, nämlich die Kapitel 4 bis 5. Die sind ein Einschub. Und dann beginnt ab Kapitel 6 die Siegelgerichte. Dann haben wir zwischen dem 6. und dem 7. Siegel einen Einschub. Zwischen dem 7. Siegel und der ersten Posaune kann man genau nachvollziehen. Ist genau immer gleich strukturiert. Dann haben wir zwischen der 6. und der 7. Posaune einen Einschub und natürlich wieder zwischen 7. Posaune und der ersten Zornesschale. Und jetzt müssen wir kurz überlegen. Wo befinden wir uns jetzt mit Kapitel 14? Wann war die sechste Posaune? Müssen wir kurz zurückblättern. Na?
Kapitel 9.
Jawohl, Kapitel 9, hast du einen Vers, Tabea?
13.
Richtig, Kapitel 9, Vers 13 haben wir die sechste Posaune, oder? Und dann beginnt ganz grob, das ist jetzt nur ganz grob, ich habe eine detaillierte Beschreibung, ein Einschub hier, und zwar von Kapitel 10 bis wohin? Bis Kapitel 11, Vers 14. Dann kommt in Kapitel 11, Vers 15 die siebte Posaune. Die wird geblasen und dann haben wir wieder einen Einschub, nämlich von Kapitel 12, Vers 1. Okay. Bis wohin, wo wird die erste Zornesschale ausgeschüttet?
Kapitel 16, oder?
Sehr gut, Kapitel 16. Jawohl. Ja, das heißt Kapitel 12 bis 16. Das ist ein recht großer Einschub. Ne? Und in diesem Einschub befindet sich jetzt also auch das Kapitel 14. So, und jetzt passieren bei diesen Einschüben ganz sonderbare Dinge. Ne? Das müssen wir wissen. Wir haben diese Abläufe der Gerichte und dann haben wir diese Einschübe. Und bei diesen Einschüben gibt es manchmal einen Blick in den Himmel, den wir tun dürfen, wie zum Beispiel in Kapitel 4 und 5. Da gibt es manchmal aber auch einen Blick auf die Erde, oder wenn wir an Kapitel 12 und 13 denken, gell, an diese furchtbaren Ereignisse, die dann in der Mitte der Offenbarung zutage treten werden. Und manchmal gibt es auch einen Blick in die Zukunft. Jetzt gehe ich hier nochmal weg und jetzt gehen wir in dieses Kapitel 14 mal hinein. Ist euch etwas aufgefallen in der Struktur des 14. Kapitels? Das folgt nämlich auch wieder einer ganz schönen, spannenden Einteilung. Wer traut sich, eine Einteilung des 14. Kapitels mal vorzunehmen? Und es ist immer wichtig, gell, dass wir auch, wenn wir zu Hause Bibel lesen, dass wir uns wirklich mal diese Mühe machen und so einen Text versuchen, wirklich auch zu strukturieren. Und dann werden wir auf einmal Dinge entdecken und vielleicht auch nochmal ganz anders verstehen lernen. Wie könnte man einteilen? Gibt es überhaupt ein Thema in diesem 14. Kapitel, das wie ein Refrain sich durch das ganze Kapitel zieht? Oder ein Motiv? Also der sieht immer irgendwas. Das zieht sich durch die ganze Offenbarung. Ne? Genau. Jawohl, genau. Und ich schaute und siehe. Sehr gut. Aber da gibt es noch ein Motiv, das zieht sich noch mehr. Ne? Das kommt richtig zum Ausdruck.
Engel erscheinen.
Sehr gut. Da erscheinen ein Haufen Engel. Hat jemand mal mitgezählt, wie viele? Drei. Sind es drei? Also wir haben hier im Vers 8 den zweiten Engel, wir haben in Vers 6 den ersten Engel, in Vers 9 den dritten Engel und jetzt schaut mal hinein. Vers 15 heißt es wieder ein anderer Engel, Vers 17 wieder ein anderer Engel, Vers 18 wieder ein anderer Engel. Wie viele Engel haben wir?
Sechs Engel.
Sechs verschiedene Engel, die hier auftreten. Also das scheint so ein Motiv zu sein, das sich durch dieses 14. Kapitel zieht. Und das hat einen Grund. Also das Thema Engel, wird man gleich sehen. Das fällt einem ja auf, wenn man das so durchliest. Das hat hier eine ganz besondere Betonung. Das findet man jetzt in den folgenden Kapiteln, kommen schon auch Engel, aber die werden hier in besonderer Weise betont. Und immer wieder ein anderer Engel, dauernd ein anderer Engel, der da am Werk ist. Insgesamt gibt es 10-mal den Ausdruck anderer Engel in der Offenbarung. Auch interessant. Traut sich jemand ein bisschen eine Einteilung jetzt vorzunehmen in diesem 14. Kapitel? Was passiert?
Wenn ich das so schnell überfliege, sind dreimal Engel, die einen warnen und auf das Unglück hinweisen, dass sie das tun.
Okay, genau, wir haben dreimal einen Engel, der mahnt. Was mahnt denn der erste Engel? Also der erste Engel ruft auf, Gott zu fürchten und ihm die Ehre zu geben. Was macht der zweite Engel?
Der sagt, dass Babylon gefallen ist.
Der sagt, dass Babylon gefallen ist, ganz genau. Und damit hat der Peter durchaus recht. Damit spricht er eine Warnung aus. Ne? Das heißt, wer sich zu Babylon hält, zu dieser Hure Babylon, da kommen wir noch drauf, der wird mit ihr
umkommen.
Der erste Engel sagt, fürchtet Gott. Der zweite sagt, Babylon ist gefallen. Der dritte Engel,
wer das Tier oder das Bild anbetet.
Jawohl, der macht ganz klar, wer das Tier oder sein Bild anbetet oder das Mahlzeichen dann angenommen hat, der wird auch ins Gericht kommen. Das heißt, jetzt haben wir doch schon eine Einteilung, eine erste. Merkt man was? Wir haben Kapitel 14, die Verse 1 bis 5, da sehen wir das Lamm auf dem Berg Zion, oder? Und mit ihm die 144.000. Dann haben wir die drei Engel. Das ist in die Verse 6 bis 7, das ist der erste Engel, oder?
Ja. 8 ist der zweite Engel.
Ist das nur der Vers 8, Peter? Ja.
Ja,
genau.
9 ist der dritte Engel.
8 ist der zweite Engel.
9 der dritte Engel.
9 der dritte Engel. Ist es nur Vers 9?
Bis 11.
Bis 11?
Ja, bis 12, oder?
Ich hätte es fast bis 12 gezogen, ne? Genau, ganz grob. Dann passiert wieder etwas. Was passiert jetzt ab Vers 13? Jawohl, das heißt, was geschieht? Was passiert durch diese Stimme in unserem Textfluss?
Eine Unterbrechung.
Eine Unterbrechung. Jetzt haben wir wieder einen Einschub, oder? Ja? Wie lange geht dieser Einschub?
Nur der
Vers 13. Was ist denn dieser Einschub? Das ist ja ganz interessant. Von was spricht denn dieser Einschub? Und was spricht der Einschub?
Von Märtyrern, die in der Zeit sterben.
Aha, der erste Engel ruft auf, fürchtet Gott. Der zweite Engel macht deutlich, dass das Gericht über die Hure Babylon kommen wird. Der dritte Engel macht deutlich, dass das Gericht kommen wird, oder? Über den Antichristen und alle, die ihn anbeten. Gell? Und jetzt kommt plötzlich diese Stimme aus dem Himmel und die macht deutlich, wer von jetzt ab im Herrn sterben wird, was ist der? Ja, was steht denn hier? Der ist glückselig. Das ist völlig paradox, oder? Max, stell dir vor, jemand sagt, wenn jemand anders sterben muss, dann bist du glückselig, oder? Da schütteln wir erstmal den Kopf drüber, oder? Verstehen wir? Warum ist derjenige glückselig? Warum sagt das die Stimme jetzt hier hinein? Warum dieser Einschub? Genau an dieser Stelle. Was bedeutet es denn, wenn ich jetzt im Herrn sterben muss? Dass ich gerettet bin. Sehr gut, ganz genau. Ne? Im Alten Testament, ne, wer Luther Übersetzung gelesen hat, da gibt es die Wohl dems. Das ist der gleiche Ausdruck, der hier im Griechischen steht. Ne? Im Griechischen steht Makarios, im Hebräischen, das ist der gleiche Ausdruck, bloß hier die griechische Version, ne? Glückselig, Wohl dem. Wir hätten gesagt, Wohl dem, der leben kann, oder? Warum wohl dem, der im Herrn sterben darf? Was wird er nämlich haben?
Der hat sein Ziel erreicht.
Der hat sein
ewiges Leben.
Super gut, danke schön. Der hat ewiges Leben und er hat sein Ziel erreicht, oder? Das ist viel mehr wert. Der hat sich nicht durch all diese Wirren, um die es davor geht, aus der Bahn werfen lassen, sondern der hat das Ziel erreicht. Seht ihr? Der Paulus sagt mal einen interessanten Vers, wenn wir an den Philipperbrief denken, oder? Der sagt, ich hätte Lust, fröhlich weiterzuleben. Nein, was sagt er?
Abzuscheiden und beim Herrn zu sein.
Ich hätte Lust, abzuscheiden und bei dem Herrn zu sein. Der hat eine Freude auf die Ewigkeit. Es ist ganz normal, dass wir uns am Leben freuen, oder? Das wäre ein bisschen seltsam, wenn wir uns nicht am Leben freuen würden. Verstehen wir? Na, aber das darf uns einen Blick geben. Hier sind ja Leute, die sind in einer großen Not. Verstehen wir? Und der Herr Jesus gibt uns einen Blick dafür, was wirklich am Ende zählt. Ja? Und wir dürfen ihn auch bitten, Herr Jesus, schenk nur eine Freude auf dich und die Ewigkeit. Wir dürfen uns freuen an unserem Leben, gell? Solange wir leben. Dürfen wir? Natürlich. Hat ja auch Jesus geschenkt. Es gibt so viele schöne Dinge in unserem Leben, oder? Verstehen wir? Da braucht man bloß mal eine Blumenwiese anschauen, oder? Ja? Oder wenn man Eisbaden geht. Ja? Verstehen wir? Es gibt herrliche Dinge, die wir genießen können, an denen wir uns freuen. Das hat der Herr Jesus extra gemacht, oder? Damit wir Freude haben können in dieser Welt. Aber über all der Freude in dieser Welt wollen wir nicht vergessen, dass es was gibt, wofür es sich viel mehr zu leben lohnt. Für die Ewigkeit. Und es gibt vielleicht Stunden auch in unserem Leben, wo so manches in dieser Welt zerbricht. Und dann verstehe ich auf einmal glückselig, oder? Wenn ich dann eine Hoffnung habe, die über dieses Leben hinausreicht. Wenn ich weiß, das Schönste, das kommt erst noch. Das Schönste kommt noch. Ja? Wohl dem, mitten hinein. Gell? Und jetzt geht's weiter. Wie geht's denn jetzt weiter? Machen wir unsere Einteilung weiter.
Das ist reflexiv, dann würde ich sagen, drei Engel, die strafen.
Jawohl, jetzt kommen drei Engel, die strafen sozusagen, ganz genau, ne? Oder zwei besser gesagt, ne? Der eine ist ja gar kein Engel, was steht denn da über den? Ab Vers 14.
Der sah aus wie eine weiße Wolke, wie ein Menschensohn gleich.
Wie ein Menschensohn und er kommt auf?
Eine Wolke.
Ja, das kennen wir doch, oder?
Ja.
Wer ist denn der Menschensohn auf der Wolke?
Jesus.
Das ist Jesus Christus. Na, verstehen wir? Gell? Das heißt, das ist schon im Buch Daniel genauso beschrieben. Das sagt der Daniel, als er diese vier Weltreiche sieht in Form von diesen unvorstellbaren Bestien, oder die aus dem Meer heraussteigen und wie dann dieses letzte, dieses antichristliche Tier aufsteht, oder? Und dann sagt er plötzlich, und ich sah einen, na, wie einen Menschensohn kommen auf einer Wolke. Und dem wird was gegeben?
Alle Macht,
alle Herrschaft. Das heißt, das ist jetzt wie ein Trostmotiv, oder? Okay? Das darf ich wissen. Das heißt, der nächste Abschnitt, Verse 14 bis?
14
nur. Würdet ihr nur 14 nehmen?
Bei 15 kommt ein anderer Engel schon.
Jawohl, da kommt wieder ein anderer Engel rein, sehr gut. Also Vers 14, der Menschensohn. Na, und doch hängt es ein bisschen zusammen. Was ist nämlich jetzt ab Vers 15 bis 16? Da haben wir den vierten Engel.
Da kommt noch mal ein Engel.
Sehr gut, da kommt noch mal ein Engel. Und was macht dieser Engel? Bitte? Der erntet, ganz genau. Was macht er? Erntet der schon?
Der ruft zu dem Menschensohn.
Mhm. Der ruft.
Spricht den an und gibt den Auftrag quasi.
Jawohl, der ruft auf zur Ernte, gell? Dann, nächster Abschnitt. Genau, der nächste Engel, der kommt schon mit der Sichel. Ab welchem Vers, Olga?
17.
Ab 17, sehr gut. Na? Der kommt mit der Sichel, das ist der wievielte Engel?
Der fünfte.
Der fünfte? Ist schon richtig, Olga, der zweite im Abschnitt nach dem Einschub. Sehr gut, ne? Das ist der fünfte Engel und es ist der zweite nach diesem Einschub wieder. Okay? Und dann kommt wieder etwas, Vers 18.
Nochmal ein Engel.
Jawohl, der wievielte?
Der sechste.
Jawohl. Der fünfte hat eine Sichel und der sechste Engel?
Bei mir ein Winzermesser.
Der hat ein Winzermesser, ganz genau. Ne? Kommt auf die Übersetzung und das ist wahrscheinlich durch eine Luther-Übersetzung, oder?
Ja. Mhm,
genau.
Mhm.
Jawohl. Vollmacht über das Feuer und was tut er noch?
Er ruft dem Engel mit der Sichel etwas zu.
Was ruft er ihm denn zu?
Das
ist schnell ernten. Super, Amelie, danke. Der Max war fast schneller, du hast es bloß nicht gehört. Genau, der soll schnell ernten. Ne? Der soll jetzt auch loslegen und ernten. Warum?
Beeren reif sind.
Weil die Beeren reif sind, gell? Und, dann, und was tut jetzt der fünfte Engel? Der nimmt jetzt seine Sichel und... gehört, erntet. Okay? Und dann wird die Kälte getreten. Das heißt, wir haben ganz grob hier eine schöne Gliederung. Und jetzt merken wir schon etwas. Womit stehen also diese Engel in Verbindung?
Dem letzten Gericht über die Welt.
Jawohl. Und wer hat denn das vorausgesagt?
Jesaja.
Okay. Hat der vorausgesagt, dass es die Engel sind?
Nein.
Wer hat das Gericht vorausgesagt? Schaut mal hinein. Der Herr Jesus, wo sagt er denn das beispielsweise voraus? Wo steht es, dass bei der Ernte die Engel die Ernte, die Schnitter sein werden? Sehr gut, Olga. Na, denk mal an die Himmelreichsgleichnisse. Und da ist das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen, oder? Und da sagt der Herr Jesus ein Gleichnis. Und da sagt er, gell, das Reich Gottes, na, das gleicht letztlich einem Ackerfeld, oder? Und der Bauer, der tut auf seinem Acker das Getreide ausstreuen. Gell? Und dann kommt über Nacht sein Feind und er streut auch. Aber kein Getreide, sondern
Lolch.
Schaut aus wie Getreide am Anfang, oder? Wächst jetzt auf, die Knechte erkennen, hey, lieber Bauer, da hat jemand Lolch gestreut unter deinem Getreide. Und gehen zu dem Bauer und sagen, lass uns doch den Lolch ausreißen. Was sagt der Bauer? Nein, warum nicht? Warum geht das andere dann kaputt? Das ist verwurzelt, was noch? Was sagt er? Was ist das Problem am Lolch und am Weizen?
Man kann es nicht recht unterscheiden.
Man kann es in diesem Stadium nicht wirklich voneinander unterscheiden. Reiße ich den Lolch aus, dann werde ich wahrscheinlich auch
Weizen
aus. Und so verbietet er seinen Knechten, den Lolch auszureißen. Na, und das ist eine gute Lehre auch für uns. Wir wollen immer gerne Meister sein, darin zu entscheiden, wer wirklich gläubig ist und wer nicht, oder? Aber wir können es gar nicht wirklich. Natürlich können wir manche Dinge dann doch deutlich und klar sehen, ne? Verstehen wir? Aber es gibt dann doch auch Schattierungen, das ist wie bei Lolch und Weizen. Da kann ich von außen nicht erkennen, ob die Person gläubig ist oder nicht. Aber wir wollen es immer gern, wir wollen immer Meister und Richter sein über alles. Und der Herr Jesus verbietet, ne, in diesem Gleichnis seinen Knechten, das eine auszureißen, weil sie das andere mit ausreißen werden. Wie oft haben wir vielleicht schon ein Urteil über jemand gefällt und werden in der Ewigkeit erstaunt sehen, dass wir falsch lagen. Da hat mal ein Bruder in der Predigt gesagt, wir werden so manchen in der Ewigkeit sehen, den wir da nicht erwartet hätten, und manchen, den wir erwartet hätten, werden wir nicht antreffen. Ne? Und ein anderer Bruder hat mal zu mir gesagt, es gibt eigentlich nur eine Person, über die ich sagen kann, dass sie gläubig ist. Nämlich?
Ich selber.
Mich selber. Das sollten wir erstmal lernen, mich selbst zu beurteilen. Paulus schreibt mal an die Korinther. Was schreibt er? Schreibt er was ganz Interessantes. Ganz am Ende des Korintherbriefs. Die waren auch Meister darin, über alle zu urteilen. Ganz besonders über den Paulus konnten die urteilen. Da wussten die alles besser. Und dann sagt er ihnen, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Na, das ist die entscheidendste Prüfung. Ne? Verstehen wir, dass ich erstmal selbst prüfe, bin ich wirklich dabei. Nicht, dass ich am Ende daneben liege, oder? Aber über andere immer schon das Urteil gefällt habe und gewusst habe, der ist dabei und der ist nicht dabei. Ne? Verstehen wir, bin ich denn selbst dabei? Prüfen wir uns erstmal selbst. Das ist ganz wichtig. Und dann ist es interessant, in diesem Gleichnis berichtet nun der Herr Jesus, oder? Dass nämlich am Ende, gell, schenkt dann der Bauer seine Schnitter los. Und dann benennt er diese Schnitter. Das sind nämlich, er erklärt den Jüngern das Gleichnis. Wer sind diese Schnitter?
Die Engel.
Das sind die Engel. Ja? Und dasselbe Motiv finden wir dann wieder, auch in Matthäus 24 beispielsweise, in den Endzeitreden. Das heißt, die Engel tauchen hier auf, weil es letztlich um was geht? Um Gottes
Gericht.
Jetzt ist es ein ganz interessanter Aspekt. Was schreibt denn der Paulus, durch wen das Gesetz übergeben worden ist? Durch die Engel. Verstehen wir? Die Engel finden wir in der Bibel immer wieder im Zusammenhang mit dem Gesetz. Deshalb finden wir sie auch im Zusammenhang mit dem Gericht. Gell? Weil das Gesetz bewirkt am Ende nur was? Das bewirkt Gericht. Warum? Was bringt denn das Gesetz der Bibel mir?
Es bringt hervor, wo unsere Fehler sind.
Ja, das zeigt mir, was ich alles nicht kann, was ich alles nicht geleistet habe. Ja, das Problem ist, wir Menschen denken immer, das Gesetz ist gut. Insofern, da kann ich jetzt sehen, was ich alles tun muss. Ja, natürlich sehe ich das, aber ich werde lernen am Gesetz, ich kann das alles gar nicht. Das ist der eigentliche Gedanke dahinter. Dass das Gesetz mir zeigt, Mann, lieber Friede, na, da steht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann muss ich schamvoll bekennen, Herr Jesus, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich einfach nicht. Das erinnert mich immer, wie ich als am Anfang meines Glaubenslebens gebetet habe und gesagt habe, Herr Jesus, ich will meine Nächsten mehr lieben wie mich selbst. Ne? Und wenn man dann so ein paar Mal Schiffbruch mit sich selbst erlitten hat und seiner mangelhaften Nächstenliebe, dann merkt man, es wäre schon schön, wenn ich es überhaupt schaffen würde, ihn so viel zu lieben wie mich selbst. Ne? Nach mehr wollen wir gar nicht mehr fragen. Es wäre schon schön, wenn das andere klappt. Verstehen wir? Wir merken auf einmal am Gesetz, wie sehr ich Jesus brauche. Die Engel stehen immer in Verbindung mit dem Gesetz. Warum stehen die Engel immer in Verbindung mit dem Gesetz? Warum, was kennen die Engel nicht? Was haben die nicht erlebt?
Sünde.
Haben die keine Sünde erlebt? Es gibt es Engel, die Sünde erlebt haben?
Ja,
natürlich. Sehr gut, Amelie, der Teufel, ne? Das war ja auch ein Engel, oder? Der ist gefallen. Und mit ihm ist nicht nur, haben wir auch schon gehabt, Offenbarung Kapitel 12, ist ein Drittel der Engel gefallen, oder? Der hat ein Drittel der Engel mitgerissen. Aber was ist jetzt der Unterschied zwischen einem Mensch und einem Engel, wenn es um Sünde geht?
Uns kann sie vergeben.
Sehr gut, laut Olga.
Uns kann sie vergeben.
Uns kann sie vergeben. Für Menschen gibt es Gnade. Für Engel berichtet die Bibel nichts über Gnade. Die sind in einem ganz anderen Stand, oder? Und Gott weiß es, warum das so ist. Verstehen wir die Bibel? Es gibt keine explizite Stelle, die uns das jetzt erklärt. Ne? Das heißt, da müssen wir auch manche Dinge im Dunkeln lassen. Wir sehen, die Bibel zeigt uns nichts über Gnade für die gefallenen Engel. Die kamen aus einem ganz anderen Stand und haben gesündigt. Auf der anderen Seite darf uns das, was darf uns das machen, wenn ich sehe, für mich gibt es Gnade. Dankbar. Oh, das darf mich dankbar machen, bis in alle Ewigkeit, oder? Dass es Gnade gibt für mich Sünder. Na, und was kann ich jetzt, wenn ich darüber nur über diesen einen Punkt nachdenke, dass es für mich Gnade gibt, die es für die Engel nicht gegeben hat? Was muss ich jetzt innerlich? Frohlocken. Da muss ich frohlocken, danke Peter. Na, da muss man singen. Da bricht es innerlich völlig durch, oder? Verstehen wir? Gell, da kann ich doch gar nicht mehr anders, als dass es Bahn bricht, diese Freude über die Gnade. Und jetzt verstehe ich auf einmal auch, warum es in der ganzen Bibel nicht eine einzige Stelle gibt, an der die Engel was tun? Singen. Es gibt in der Bibel keine singenden Engel. Die gibt es nur in unseren Liedern. Na? Theologisch ist das tatsächlich falsch. Du findest in der Bibel keinen einzigen singenden Engel.
Finde ich also auch ein Engel vielleicht.
Bist du ein Engel, Peter? Ja, genau. Aber du hast Gnade erlebt, Peter. Das ist der Unterschied.
Ja,
okay. Kannst du kein Engel mehr sein. Sehr gut. Na, also das ist ganz interessant. Na? Es gibt in der Bibel, man denkt immer an die Weihnachtsgeschichte. Was machen denn die Engel auf Bethlehems Held? Singen die?
Die lobten Gott und sprachen.
Ach, die lobten Gott und sprachen. Das war ein Sprechen, ein Sprechchor, aber kein Gesang. Wir finden tatsächlich keine Bibelstelle, wo Engel singen. Spannend, oder? Aber das ist logisch, weil in der Bibel Singen immer mit was zu tun hat oder immer wieder. Mit Freude. Und zwar ganz besonders mit Freude über Errettung und Gnade. Haben wir das letzte Mal ja auch schon gehabt. Ne? Und das ist genau das, was ein Engel nicht erlebt hat. Und jetzt ist es interessant, wenn sich ein Sünder bekehrt, dann heißt es, dann ist im Himmel Freude. Und zwar, wo ist im Himmel dann Freude? Ist dann bei den Engeln Freude? Was steht da? Was sagt der Herr Jesus? Wenn ein Sünder sich bekehrt, wo ist dann Freude? Im Himmel. Bitte, Anita, laut.
Im Himmel.
Richtig, im Himmel, aber dann spezifiziert Jesus das noch genauer. Der sagt, wo? Wo wird im Himmel Freude sein, wenn sich ein Sünder bekehrt?
Die Engel können das immer sagen.
Ja, da war schon bei Jesus wieder.
Mhm. Im ganzen Himmel. Okay, im ganzen Himmel. Wisst ihr, was da steht? Da steht, es wird Freude sein vor den Engeln. Das heißt, wer freut sich denn da? Ja, es ist Freude vor den Engeln. Das heißt, wer freut sich?
Gott.
Der lebendige Gott. Das ist interessant. Ne? Also, so viel zum Thema Engel und Gesang und Gnade. Ne? Das Wichtige an dieser Tatsache ist, dass wir uns freuen dürfen. Was ist das für ein Vorrecht, dass Gott uns begnadigt hat? Dass es uns nicht geht, wie es den Engeln gegangen ist, oder? Denn dann werden wir auf ewig verloren. Und das ist so, obwohl wir so tief in Sünde gefallen sind. Paulus schreibt es, einfach mal aufschlagen, Epheserbrief, oder? Da wird es richtig schön deutlich gemacht, was jetzt sogar durch uns gegenüber den Engeln geschehen soll. Ne? Wenn wir mal aufschlagen, Epheserbrief, Kapitel 3. Darf mal jemand vorlesen, Verse 8 bis 10? Aus dem Netz am besten. Epheserbrief, Kapitel 3, Verse 8 bis 10.
Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden, den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und alle darüber zu erleuchten, was die Gemeinschaft des Geheimnisses ist, das von den Ewigkeiten her in Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus. Damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werden.
Wozu soll jetzt also die Gemeinde dienen mit Blick auf die Engel? Was steht hier? Wozu soll die Gemeinde dienen mit Blick auf die Bewohner dieser Himmelswelt? Damit sind ja die ganzen Engelmächte gemeint. Ob es jetzt Gottes Engel sind oder die Dämonen, geht in beide Richtungen. Was sollen die Engelmächte an der Gemeinde erkennen können?
Die Weisheit Gottes.
Aha, und warum die Weisheit Gottes? Worin erkennen Sie in der Gemeinde die Weisheit Gottes? Weil der Daniel so schlau ist. Oder der Peter oder der Friede.
Christus ist uns zur Weisheit gemacht.
Christus ist uns zur Weisheit gemacht. Sehr gut. Und worin erkennen Sie jetzt die Weisheit Gottes? Worin besteht diese Weisheit Gottes? Die an der Gemeinde sichtbar wird.
An der Liebe untereinander.
Okay, an der Liebe untereinander kann man Jesus wiedersehen. Aber die ist immer noch ein bisschen mangelhaft. Anita, ja? Mhm.
Gerechtigkeit.
An der Gerechtigkeit, sehr gut. Jetzt sind wir immer noch einen Schritt zurück. Worin an der Vergebung, sehr gut. Dass Gott es geschafft hat, solche Lumpen wie uns gerecht zu machen. Durch die Vergebung in Jesus Christus. Was ist das für ein gewaltiger und weiser Plan gewesen, oder? Wie es Gott geschafft hat, seinen Sohn auf diese Erde zu geben. Verstehen wir? Der am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist, damit jeder, der an ihn glaubt, gerettet wird. Das ist eine Weisheit. Und hat er solche Lumpen wie den Peter und mich gerecht gemacht. Ha? Peter?
Ja, bei dir kann ich es ja noch verstehen.
Ja, genau, danke. Na? Also, aber verstehen wir das? Das ist Weisheit. Herrlich. Verstehen wir? Da staunt die Engelwelt drüber, wie Gott das fertiggebracht hat. Uns zu Gerechten zu machen. Und jetzt ist es ja ganz spannend. Jetzt schaut mal hinein in den Epheserbrief, wenn wir da gerade schon sind. Wie stehen wir denn nämlich jetzt da? Kapitel 1, Vers 4. Schaut da mal hinein. Was steht hier über uns? Was steht da über die Gemeinde? 1, Vers 4.
Damit wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe.
Aha. Tabea, bist du heilig und tadellos und in Liebe? Ich frage dich.
Durch Jesus ja, sonst nein.
Durch Jesus ja, sonst nein. Richtig. Aber da steht etwas. Da steht noch, schau mal genau in den Vers hinein. Damit wir heilig und tadellos seien. Wie geht's weiter? Laut, Thorsten.
Vor
ihm in Liebe. Das heißt, wenn Gott uns anschaut, wie sind wir dann?
Ohne Sünde.
Ohne Sünde. Wenn ich mich anschaue, schaffe ich das nicht, oder? Auf keinen Fall. Das steht nicht vor den Menschen, damit wir heilig und tadellos und in Liebe sein vor den Menschen, sondern vor Gott. Das ist es, was die unsichtbare Welt sieht. Ist das nicht gewaltig? Was ist das für eine Weisheit, die Gott hier an uns sichtbar macht, oder? Dass wir heilig und tadellos sind vor ihm in Liebe. Verstehen wir, das ist wie wenn ein schwarzes Schaf plötzlich weiß ist. Und egal, wie wir es anschauen, es bleibt weiß, obwohl wir genau wissen, es ist eigentlich ein schwarzes Schaf. Das ist verrückt, oder? Da würdest du es einem Zauberer, ne? Der sowas kann. Verstehen wir, das hat Gott geschafft. Und jetzt begreifen wir ein bisschen mehr von dieser gewaltigen Weisheit, die sichtbar wird an diesem Errettungswerk Gottes in Jesus Christus. Herrlich. Und da können wir nur noch staunen und anbeten. Herr Jesus, dass du das aus mir gemacht hast. Wenn der Vater den Max anschaut, dann sieht er ihn tadellos. Wahnsinn, oder? Ich staune da immer wieder drüber. Und man verzweifelt manchmal an seinem eigenen Versagen und seiner eigenen Schuld, oder? Kennt ihr das? Ich kenne das. Und dann verzweifelt man an seiner eigenen Schuld und dann hebe ich mir genau solche Verse wieder vor Augen, Herr Jesus, und trotzdem darf ich in dir untadelig vor dem Vater stehen. Herrlich. Der Johannes bringt es mal noch ganz schön zum Ausdruck, wenn wir hineinschauen in den ersten Johannesbrief, Kapitel 3, wenn wir das mal noch aufschlagen wollen, ne? Und dort mal den Vers 2 lesen, darf gerne wieder jemand vorlesen. Johannes, 1. Johannesbrief, also nicht Johannes Evangelium, 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 2.
Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder, es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden.
Danke. Lies mal noch weiter, Mama.
Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist.
Super. Was sagt der Johannes da aus? Was sind wir jetzt? Wir sind schon Kinder Gottes. Das sind wir. Ne? Aber unsere Kindschaft ist manchmal noch sehr mangelhaft. Ihr habt ja auch einen Sohn, ne? Der ist zwar euer Kind, ne? Aber er verhält sich nicht immer so, wie ihr es gerne gewollt hättet, oder? Also gehe ich mal davon aus. Der wird nicht immer. Genau, sehr gut. Na, verstehen wir? Wir sind schon Kinder Gottes, aber unser Leben spiegelt es oft noch gar nicht wider. Das ist das Problem. Aber jetzt sagt der Johannes etwas. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und wie geht's weiter?
Das ist erst der Anfang.
Das ist erst der Anfang. Es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Na, verstehen wir? Vor Gott bin ich jetzt schon tadellos. In den Augen der Menschen ist es noch nicht offenbar, oder? Aber Max, wenn Jesus wiedergekommen ist, wie werden die Menschen dich dann auch sehen können? Wenn Jesus wiedergekommen ist und du in der Herrlichkeit bist bei Jesus, wie werden die Menschen dich dann sehen? So wie Gott dich jetzt sieht. Ja, pass auf, kommen wir gleich noch drauf. Ne? Also, verstehen wir? Verstehen wir? Gell, das ist jetzt noch nicht offenbar geworden. Vor Gott bin ich heilig und tadellos und in Liebe. Aber es ist noch nicht offenbar geworden in dieser Welt, was wir einmal sein werden. Das wird erst sichtbar, wenn Jesus wiederkommt. Aber dann wird es so sein, oder? Nämlich, wie werden wir dann sein? Was steht hier? Was wird dann offenbar? Wie werden wir sein?
Gleichgestaltet.
Ja, wir werden gleich sein wie er. Ist das nicht gewaltig? Der Vater sieht jetzt schon den Sohn in uns. Der sieht jetzt schon Jesus. Aber dann wird es für jeden sichtbar sein, dann wird es vollendet. Ist das nicht fantastisch? Na, verstehen wir jetzt noch mehr. Was ist das für eine Weisheit, die Gott der Engelwelt kundtut, durch das, was er an uns gemacht hat? Und eigentlich können wir nur noch anbeten und niederfallen und Gott danken, Herr Jesus, was du da aus mir gemacht hast. Unvorstellbar. Das kann man gar nicht fassen. Na, das ist ein Grund, einfach nur zu danken und zu anbeten. Gell? Und dann kommt vielleicht der Moment, Olga, wo wir es gar nicht glauben können, dass es jemals ans Ziel kommt mit uns. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir geht es manchmal so. Na, ich möchte dir nichts unterstellen. Na? Aber auch du kennst diese Tage auch, oder? Verstehen wir? Und dann ist es so wunderschön. Dann gilt es, dass ich... Ja, was kann ich jetzt machen? Jetzt kann ich einfach...
Vertrauen,
glauben. Verstehen? Und da sagt Paulus, wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Dani, Sven, wir sehen es doch nicht immer. Verstehen wir, gell? Aber da darf ich einfach glauben, Herr Jesus, du kommst auch mit mir an dieses wunderbare Ziel. Ist das nicht herrlich? Und wenn ich so glaube, dann gebe ich ihm über den Glauben schon wieder die Ehre. Und da wird mein Herz froh. Verstehen wir? Und dann kann ich ihm danken, selbst in den dunklen Stunden meines Versagens. Herr Jesus, du kommst mit dem Frieden, mit der Olga, mit dem Dani, mit der Dani und dem Sven und uns allen ans Ziel. Ist das nicht wunderschön? Seht ihr? Und dann passiert was ganz Besonderes sogar am Ende des Tages. Die Engel werden hier ausgesandt, um die Welt zu richten. Was werden wir denn dann tun? Schlag mal auf, 1. Korintherbrief, Kapitel 6. Was werden wir dann machen? Schlag mal auf, 1. Korintherbrief, Kapitel 6. Und dann darf mal jemand vorlesen, die Verse 1 bis 3.
Wie darf es jemanden unter euch wagen, wenn er einen Rechtsstreit mit einem anderen hat, sich von einem irdischen Richter richten zu lassen und nicht vor den Heiligen? Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wenn nun die Welt von euch gerichtet wird, seid ihr dann nicht würdig, geringste Sachen zu richten? Wisst ihr nicht, dass wir über Engel richten werden? Wie viel mehr über die Dinge des irdischen Lebens.
Super. Das ist phänomenal. Das heißt, was werden wir einmal tun? Das ist Teil dieser Weisheit, die Gott an uns sichtbar macht.
Ja, wir werden über die Engel richten.
Wir werden am Ende sogar über Engel richten.
Aber was für Probleme haben Engel? Sind die auch sündig? Oder?
Was für Probleme haben Engel? Na, das ist ganz gut. Welche Engel werden es wohl sein? Die gefallenen Engel, oder? So hätte ich es. Die anderen können ja gar nicht, ne? Die sind ja sündlos geblieben. Das heißt, ich gehe davon aus, dass es um die gefallenen Engel geht, ne? Die wir richten werden. Das macht allein Sinn. Ne?
Aber die gefallenen Engel sind ja schon bekannt.
Ja, wir werden sie richten. Also. Der Dieb ist ja auch dann bekannt, oder? Aber der muss trotzdem vor dem Richter, oder?
Ja.
Ganz genau. Und das Urteil empfangen. Und so wird es auch hier sein, oder? Das heißt, wir werden die Engel richten, aber nicht nur die Engel, sondern was werden wir noch richten? Was steht hier? Was steht hier? Vers 2.
Die Welt.
Die Welt. Na, das heißt, das muss man sich mal vorstellen, oder? Na? Wo werden wir nämlich sein, wenn Jesus wiederkommt? Was teilt er mit uns? Seinen Thron, oder? Ganz genau, muss ein großer Thron sein. Ne? Verstehen wir? Also, ne? Wir dürfen mit Jesus auf seinem Thron sitzen. Das heißt, wir dürfen Anteil haben an seiner Herrschaft. Wenn jetzt Jesus die Welt richtet, dann werden wir, die Gemeinde, mit Jesus die Welt richten. Das ist unvorstellbar, oder? Und dann blicke ich in mein eigenes Leben und denke mir, eigentlich hätte ich doch selbst gerichtet werden müssen. Aber jemand anders ist für mich gerichtet worden. Jesus Christus. Verstehen wir? Und deswegen, verstehen wir, das ist Gottes ganze Weisheit. Was hat er aus mir gemacht, dass der hätte gerichtet werden müssen, am Ende sogar selber richten darf. Und es wird ein gerechtes Urteil sein. Dann verstehen wir auch, dann wird nämlich diese Herrlichkeit Gottes, die er uns zugedacht hat, auch für alle Menschen sichtbar werden. Nicht auf dieser Erde, sondern in der Ewigkeit. Gewaltig. Ja? Jetzt müssen wir natürlich den Umkehrschluss ziehen. Eigentlich wollte ich heute gar nicht so lange an diesem ersten Thema hier hängen bleiben. Ich wollte eigentlich ein bisschen weitergehen mit euch, aber jetzt hat nur das Thema einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wenn wir jetzt nochmal hier oben hineinschauen. Und nochmal zurückgehen. Wir haben diesen Einschub gesehen, gell, in Kapitel 14. Wir haben ihn mal so aufgeteilt und da werden wir die nächsten Abende nochmal tiefer dann in diese einzelnen Abschnitte einsteigen, gell? Aber jetzt muss uns etwas ganz klar werden zum Abschluss. Wenn Gott so viel Gnade an uns gewandt hat, was bedeutet das für uns? Wenn er uns in so eine gewaltige Position gesetzt hat, wenn er uns gebraucht, damit seine Weisheit vor der unsichtbaren Welt sichtbar wird. Denkt man aber an das schwarze und das weiße Schaf. Ne? Dann können wir auch barmherzig sein. Sehr gut, Olga. Jawohl, richtig. Ne? Aber was hat jetzt Gottes Gnade, wenn du anfängst, selber barmherzig zu sein, was hat jetzt Gottes Gnade, die du erlebt hast, für dich in deinem Leben damit erreicht? Das, was sie sollte. Verstehen wir? Die Gnade, ne, es gibt einen Unterschied. Die Gnade ist umsonst. Na, kostenlos und umsonst, oder? Ja. Die Gnade ist kostenlos, aber hoffentlich nicht umsonst. Verstehen wir? Heute wird oft eine billige Gnade verkündigt. Aber Jesus will durch seine Gnade jetzt etwas erreichen.
Einen neuen Menschen,
den hat er jetzt nämlich sogar geschaffen. Er hat einen ganz neuen... Ja?
Unser Herz.
Ja, sehr gut, der will mein Herz erreichen. Und wenn er dein Herz erreicht, was erreicht er damit, Max? Super gut, deine Entscheidungen und damit dein ganzes Leben, oder? Verstehen wir? Je mehr Jesus in seiner Gnade mich prägt, umso mehr wird jetzt auch all das mein Denken, ne? Mein Herz, wie der Max gesagt hat, prägen. Und damit wird mein Leben verändert werden. Sehr gut. Indem ich einfach auf Jesus schaue und das, was er gemacht hat. Und wenn wir jetzt nochmal hineinschauen in diesen Abschnitt, in Kapitel 14, ganz zum Schluss, in diese ersten 5 Verse, in diesen ersten Teil, da ist auch von einem veränderten Leben die Rede. Schaut mal hinein. Diese 144.000, die dort herausgerettet worden sind. Was erleben wir an diesen 144.000? Wir werden das nicht mehr im Detail heute anschauen, das auch beim nächsten Mal nicht, das dürft ihr gern selber machen. Aber was erleben diese 144.000? Was erleben die Menschen an ihnen? Was können wir hier herauslesen, wenn ihr mal hineinschaut, vor allem in den Vers 4 und 5? Was haben die?
Die haben nicht gesündigt.
Okay, ha, haben die. Gell, da steht, die sind untadelig. Heißt es, dass die nicht gesündigt haben?
Nur, dass sie von Gott reingemacht worden sind.
Jawohl, dass sie von Gott reingemacht worden sind, haben wir gerade gelernt, oder? Ganz genau. Ne? Man könnte zuerst meinen, die wären sündlos gewesen. Gibt es das in der Bibel, einen sündlosen Menschen?
Ach,
nein, da steht im Römerbrief, richtig, steht im Römerbrief drin, alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Ne? Ich weiß noch, wie ich bei der Oma stand, da war sie schon sehr schwach und es ging auf Sterben zu. Und dann habe ich ihr den Vers, haben wir darüber geredet, dass alle Menschen gesündigt haben. Da sagt sie, gell, Friede, auch die Pfarrer. Und dann habe ich gesagt, ja, auch die Pfarrer. Ne? Auch die Pfarrer haben gesündigt. Die kamen aus dem Katholischen heraus, oder? Ja, und das war ihr so wichtig, dass auch die, alle brauchen die Gnade. Das ist ihr bewusst geworden. Ja? Das heißt, wenn hier untadelig steht, heißt es nicht, dass die nie gesündigt haben, sondern dass Gott sie geheiligt hat. Super, Amen, geheiligt hat. Max, geheiligt, du gereinigt, das ist genau das Gleiche. Das haben sie erlebt. Und jetzt schaut euch mal dieses Leben an. Was war die Konsequenz in ihrem Leben?
Sie sind dem Lamm nachgefolgt.
Ach, und wem folgen denn die anderen nach? Denkt mal an Offenbarung 13, das vorhergehende Kapitel. Wem folgt die Masse der Menschen nach?
Dem Bild und dem Tier.
Dem Tier, verstehen wir. Gell? Und die folgen dem Lamm nach. Verstehen? Die einen laufen dem Tier nach. Und die anderen dem Lamm. Wenn die große Masse dem Tier nachläuft und da ein paar sind, die dem Lamm nachlaufen, was passiert mit denen?
Die werden verfolgt.
Genau, die werden verfolgt. Zuallererst, was passiert? Da gibt es so ein schönes Kinderlied. Sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom, auf und wage es frisch. Freude und Sieg ist dein Lohn. Gell? Nur die toten Fische geht's weiter, schwimmen immer mit dem Strom, lassen sich von allen anderen treiben, haben weder Kraft noch Mut, was anderes zu tun, wollen in der großen Masse bleiben. Seht ihr, das ist es, was jetzt passiert. Wenn Jesus mich neu gemacht hat, wenn er mein Herz gewinnt, wie es der Max gesagt hat, dann folge ich ja dem Lamme nach und nicht mehr der Masse. Aber das ist für die Menschen um uns herum
ein Dorn im Auge.
Ach ja, das wird ein Dorn, ja, das ist schwierig, das ist ein Dorn im Auge. Zuallererst ist es erstmal etwas, was sie, das fällt auf, oder? Ja, sag mal, warum machen die denn da nicht mit? Verstehen? Aber das ist gar kein Zwang, sondern ich mach's nicht, weil ich das Lamm lieb habe. Weil ich erlebt habe, was das Lamm an mich gewandt hat. Was es das Lamm gekostet hat, mich aus all diesem Dreck herauszuholen. Und jetzt folge ich dem Lamme nach. Wohin folgen die dem Lamme nach? Was steht hier? Überall hin, wo das Lamm hingeht, gehen auch sie hin. Verstehen wir? Und dann darf ich sagen, Herr Jesus, schenk's in meinem Leben doch auch so. Gell, da werden wir bis zum Schluss dran buchstabieren, oder? Verstehen wir? Das wird uns nie in Perfektion gelingen und wir werden auch auf diesem Wege folgen. Aber dann gilt's, was wir vorhin gesehen haben, das Lamm kommt mit uns trotzdem ans Ziel. Aber über all diesem darf es mich immer wieder neu motivieren, dem Lamme nachzufolgen, wohin es geht. Wenn ich dem Lamme nachfolge, wo muss ich denn dann hinblicken? Aufs Kreuz? Auf wen muss ich blicken?
Jesus.
Auf Jesus, dann muss ich das Lamm vor Augen haben. Gell? Das kann ich nirgendwo besser als in der Schrift, im Wort Gottes, dass wir das Lamm vor Augen haben. Und für diese 144.000 hatte das noch eine ganz besondere Bedeutung, oder? Das kann man auch leicht missverstehen. Na, was steht denn davor? Na, da steht etwas Interessantes. Diese sind es, die sich in der alten Übersetzung mit Weibern nicht befleckt haben, denn sie sind Jungfrauen. Ne? Verstehen wir, gell? Also, bitte, das darf man nicht missverstehen. Gell? Die Kirche hat über Jahrhunderte dann eine sehr der Sexualität sehr feindliche Prägung auch gelehrt. Das ist überhaupt nicht biblisch. Gott hat all das geschaffen, oder? Und daran dürfen wir uns auch erfreuen im Rahmen der Ehe. Da gehört es hin. Ne? Verstehen wir, das ist der springende Punkt. Alles andere nennt die Bibel Hurerei. Ja? Das heißt, wenn hier steht, dass die sich mit Frauen nicht befleckt haben, was drückt die Bibel damit letztlich aus in diesem Zusammenhang, mit dass sie dem Lamm nachgefolgt sind? Was haben sie nicht regieren lassen?
Untreue.
Jawohl, Untreue, Sünde, ihre Lust, verstehen wir, das war's. Sondern sie haben sich bestimmen lassen vom Lamm, und das geht's, verstehen wir. Die Bibel sagt sogar, dass es ein Geschenk Gottes ist, wenn ein Mann eine Frau findet. Verstehen wir? Also merken, wir müssen immer die Bibel in ihren gesamten Kontext stellen, sonst kriegt man natürlich eine Schieflage bei solchen Aussagen. Die Bibel sagt sogar, dass es eine Lehre von Dämonen sein wird, wenn sie gebieten, nicht zu heiraten. Das steht ganz klar drin, oder? Das haben wir ja auch in manchen Kreisen, oder? Dass man dann gebietet, brauchen wir bloß in die Kirche hineinschauen, oder? Wo man dann den Pfarrern gebietet, nicht zu heiraten. Das ist komisch, dass der, auf den sie sich immer berufen, der Petrus, der war verheiratet. Ne? Der hatte eine Schwiegermutter, die hat man normalerweise erst, wenn man geheiratet hat. Ne? Und nicht davor. Ne? Und der hatte seine Frau sogar auf seinen Reisen dabei, heißt es. Ne? Also, das ist nichts Verbotenes und das ist nichts Schlimmes, ganz im Gegenteil, das ist sogar was Schönes, was Gott schenkt. Ja? Wenn das bei einem anders führt, ist es auch okay. Gell? Das weiß ich vorher nicht, wie er mich führt. Ne? Darum geht es hier gar nicht. sondern es geht darum, dass die sich nicht von ihrer Lust haben bestimmen lassen, wie die Welt um sie herum. Ja? Denn die Welt um sie herum, die folgte ja wem nach? Dem Tier. Ja, und jetzt passiert was ganz Interessantes. Wenn nicht mehr Jesus mein Gott ist, sondern ich einen Abgott habe, einen Götzen, dann bezeichnet die Bibel das vor allem im Alten Testament ganz oft mit einem Wort, einem interessanten. Du hast von Untreue vorhin geredet. Ne? Mit welchem Wort bezeichnet die Bibel das, wenn der Mensch, wenn Gottes Volk Gott untreu geworden ist?
Hurerei.
Hurerei, ganz genau. Und jetzt erleben wir im Alten Testament etwas Interessantes. Immer wo geistliche Hurerei, also in meinem Glaubensleben, da wenn nicht nur der lebendige Gott das Zentrum war, sondern wenn sie Gott untreu wurden, wenn sie anderen Abgöttern hinterhergelaufen sind, dann gesellte sich zu dieser geistlichen Hurerei die körperliche Hurerei. Ganz genau. Und das erleben wir da auch wieder in der Endzeit, je näher wir dem Ende kommen. Verstehen wir? Je mehr die Menschen Gott untreu werden, umso größer werden sie auch auf anderem Gebiet untreu sein. Das ist ganz normal. Und jetzt habe ich hier welche, die ihr Leben ganz dem Lamm verschrieben haben. Das ist es, was hier ausgedrückt wird an dieser Stelle. Die sich also nicht von diesem Strudel der Hurerei mitreißen lassen, sondern ihr Leben dem Lamm verschreiben. Seht ihr, und solche Leute dürfen wir auch sein. Ich hoffe, dass damit auch dieses, na, man könnte das ja missverstehen, aber ich glaube, damit ist die Lage klar, oder? Dieser Bibelstelle. Na? Es geht darum, wer mein Herz bestimmt. Darf er das Lamm mein Herz regieren? Ihm will ich gehören. Oder? Das ist herrlich. Ja? Und dann darf man ihm folgen, wohin es geht. Dann bestimmt nicht mehr mein Ich. Mein Ego, das, was ich will, oder? Sondern dann bestimmt er. Und dann drückt das Leben etwas aus von dem, der mein Herz gewonnen hat. Wir haben jetzt so viel gehört über die Gnade. Der Max hat es schön auf den Punkt gebracht, gell? Dass genau das wirklich mein Herz gewinnen darf. Und dass damit Jesus mein Herz gewinnt. Und da wollen wir ihn auch bitten darum, dass er genau das tut in unserem Leben. Dass er immer mehr unser Herz gewinnt. Dass wir ihm folgen, wohin er geht. Nicht, um uns noch was zu verdienen, das hat alles er gemacht, sondern aus lauter Dankbarkeit für seine Gnade. Für das, was er an uns getan hat. Ich denke, wir wollen schließen an der Stelle. Wir wollen gemeinsam beten. Papa, willst du einen Abschluss dann machen?
Ja.
Gut. Herr Jesus, und jetzt danken wir dir von ganzem Herzen für diesen wunderbaren Plan, den du mit uns hast. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du deine ganze Weisheit an uns kundmachst in dieser unsichtbaren Welt durch diese Gnade, durch diese Errettung, durch das, was du an uns und mit uns gemacht hast, Herr Jesus. Herr, ich danke dir für diesen herrlichen Plan, den du mit jedem Einzelnen von uns hast. Und so schenk doch Gnade, dass unser Herz immer mehr von dir eingenommen ist. Herr, dass wir dir dem Lamme folgen, wohin du auch gehst. Aus lauter Dankbarkeit und Freude an dir. Amen.
Und so danken wir dir, lieber Vater im Himmel, dass du uns auch durch turbulente Zeiten führst. Auch wenn wir in Zeiten unruhig sind, wir sind in dir geborgen. Und du kommst mit uns an dein Ziel. Dir vertrauen wir uns an. Dir wollen wir folgen, Herr Jesus Christus, auch durch die Stürme dieser Zeit. Und das können wir nicht aus eigener Kraft. Das bewirkst du in uns. Und dafür danken wir dir. Dass du in unsere Unvollkommenheit hineinkommst und uns veränderst. Dass dein Bild immer mehr sichtbar wird in dem, was ich denke, in dem, was ich wünsche, in dem, was ich rede und tue. Danke, dass du da immer mehr Gestalt annimmst in uns. Darum wollen wir dich bitten, dass du das machst jetzt schon hier, dass wir das schon einüben. und am Ende am Ziel, das, was wir kaum fassen können, dass wir dann wirklich dir gleich sein werden. Dass du, Herr Jesus Christus, uns so vor dem Vater darstellst, dass wirklich wir schwarze Schafe weiß sind. Das ist ein Wunder. Danke dafür, dass wir durch dein Blut erkauft sind. Wir sind dein. Und so segne uns auch jetzt diesen Abend, denen, die sich darauf nach Hausweg noch begeben, bewahre du. Und du weißt, wie die Gebetsanliegen von vorhin am Anfang. Danke, dass du nach diesen Menschen allen schaust und sie begleitest und dass wir ein wunderbares Ziel in dir haben. Und so bitten wir dich, komm du bald, Herr Jesu. Amen.
Amen.